Tja, ihr habt ihn schon gehört. Filmhalunke Patrick steht bereit und auch Filmhalunke Reinhardt freut sich schon. Das war die Welt der dunklen Musik an diesem 3. Januar im Jahr 2026. Und wie gewohnt geht es hier jetzt weiter für alle Filmfans mit unserem Filmmagazin.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt...
haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder... Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhardt.
Im neuen Jahr kann es sein, Patrick. Hallo erstmal.
Hallo Reinhard.
Ja, das passiert manchmal. Vielleicht liegt es daran, das kann man beschreiben, du sitzt ja immer noch im blauen Avatar-Kostüm da oder ist es das Jar Jar Binks-Kostüm? Ich kann es immer nicht genau unterscheiden. Aber wir reden nicht
blau?
Nur...
War Jar Jar Binks blau?
Nee, war nicht blau. Aber irgendwie könnte Jar Jar Binks gut in dieses Navi-Universum reinpassen, also in dieses Volk, um das es geht auf Pandora.
So dumme Leute hätte man, glaube ich, aussortiert.
Ja, wahrscheinlich hätte er nicht lange überlebt auf dem
gefährlichsten
Planeten.
Ja, den hätte man dann irgendwie rausgeschickt aufs Meer oder so.
Wahrscheinlich, ja. Wäre dann auch eher eine Comedy-Nummer geworden. Weil wir heute zu spät dran sind, machen wir es kurz und schmerzlos. Wir haben viele verschiedene Filme zu besprechen. Unter anderem reden wir gleich über den Medicus 2. Und vorher gibt es erstmal Musik. Ich glaube, du kannst dann bestätigen, dass es wohl auch in Anaconda, der Neuverfilmung, vorkommt. Und zwar von AC/DC, Back in Black.
Yeah.
Das fällt unter die Kategorie Schweinerock. Also falls jemand noch in einen Musikladen geht und da, wo immer noch so geordnet ist, Rock, Pop, so wie es früher war, dann muss man fragen, wo steht Schweinerock? Und da findet man dann gleich AC/DC, in dem Fall Back in Black aus dem Jahr 1980. Das war dann auch das gleichnamige Album. Das erste, was mit dem neuen Sänger Brian Johnson eingespielt wurde und dann sehr erfolgreich war. Du hast eben gerade Off the Records gesagt, Patrick, dieser Song, der ist so, kennst du eins, kennst du alle, das ist sehr durchschaubar. Also du warst so ein bisschen kritisch.
Ich finde AC/DC hat, das klingt alles gleich, das ist geil und hast, kennst du einen, kennst du wirklich alle, das stimmt. Ist halt so ein bisschen frech, weil ich glaube, dass das schon auch generationenübergreifend auch benutzt wird und ich meine, wir
und
haben
gerne einen Film, deswegen hast du jetzt einen Anaconda,
ja, ich glaube auch in Iron Man, und in Battleship kommt das auch drin vor. Das ist halt ein, das ist halt auch ein schöner Klangteppich, sage ich mal, um eine schöne Montage einfach zu machen. Also ich sehe immer, wenn ich dieses Gitarrenriff irgendwie in Slow-Mo Leute auf eine Kamera zugehen. Also das ist schon ja, nah am Kitsch, aber ich will auch niemanden zu nahe treten und die Welt wäre ärmer ohne AC/DC.
Und so viel Zeit muss sein fürs Protokoll. Wir sagen nochmal für euch da draußen Hallo und herzlich willkommen zu unserem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2026. Und wir fangen gleich mit Mittelmäßigkeit an. Das können wir schon mal vielleicht vorwegnehmen. Mit dem zweiten Teil von Der Medikus. Das kann ja auch gut werden. Und Patrick, du brauchst jetzt am Anfang gar nicht so viel erzählen, weil der Trailer macht einiges für uns. Der fasst für uns nochmal zusammen, was bisher geschah und was jetzt geschehen wird.
Das Herz ist das Zuhause der Seele. Er verließ seine Heimat, um am anderen Ende der Welt ein Medikus zu werden. Jetzt kehrt Rob Cole zurück nach England.
Wir glauben an Medizin und Wissenschaft. Wir bringen euch Wissen, dass die hier praktizierte, unkundige Medizin erleuchten wird.
Und das heilt sie?
Nein, aber so kommen sie auf andere Gedanken.
Und er entdeckt seine größte Herausforderung.
Man sagt, sie sei von Dämonen besessen. Man muss unter die Oberfläche gehen.
Die Heilung der menschlichen Seele.
Philosophia Anime. Wir sollten alles lernen, was man über diese neue Wissenschaft wissen kann. Zum Wohl aller.
Euer König ist zurück. Auferstanden aus den bedrohlichen Schatten von Ignoranz und Täuschung.
Wir müssen ihn loswerden. Ich kann euch beschützen.
Wovor?
Vor euren Feinden.
Ich halte es vor Spannung kaum noch aus. Das war ein Ausschnitt aus Der Medikus 2 von Philipp Stölze. Übrigens, ich würde gerne mal Synchronsprecher werden, weil so zu sprechen, weißt du, es war einmal in einer fernen Zeit. Dämonen hat sie in sich. Ich meine, das klingt schon so ein bisschen fast nach Herr der Ringe, da wird es ein bisschen eleganter gemacht, also schon auch auf der sprachlichen Ebene. Mhm. Das können wir vielleicht mal ganz allgemein sagen, das haben wir ja schon damals auch beim Schauen des Trailers gedacht. Das zeigt nochmal die Wirkung von Herr der Ringe zur Erinnerung. Der erste Teil ist vor 25 Jahren die Gefährten in die Kinos gekommen. Ja. Wie lange die Bilder immer noch von Herr der Ringe benutzt werden und die Art und Weise so zu erzählen, weil der Medikus 2, wir kommen gleich dann weiter ein bisschen zur Geschichte und wie gelungen oder nicht gelungen es ist, aber das ist schon auffällig, ne, dass man immer noch so sich dieser Versatzstücke eigentlich bedient.
Ja, das ist ja oft so, dass, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ohne Metropolis hätte es nie Blade Runner gegeben, also es gibt halt so Blaupausen, sage ich mal, und Herr der Ringe hat alles damals aus den Angeln geworfen und man kann das auch mal so unterfinden, der neue Odyssee-Trailer von Nolan ist hier draußen und da sieht man schon, was es heißt, mal neue Bilder zu entwickeln und gegen Sehgewohnheiten zu verstoßen, und weil nur so entwickelt sich das Kino weiter und so hat es auch Peter Jackson damals weiterentwickelt. Deswegen muss man hier sagen, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich würde sagen, so auch Game of Thrones, also so sieht das auch aus.
Das
also
stimmt.
Rob Stark so ungefähr, der sieht so auch noch ähnlich aus, der Hauptdarsteller, also plus die Tatsache, dass irgendwie drei Darsteller aus dem Film, drei wichtige Darsteller aus dem Film auch bei Game of Thrones mitgespielt haben. Deswegen muss man da sagen, Sehgewohnheiten werden hier stark bestätigt.
Und wir können ja nochmal sagen, das ist ja die, das sagt ja schon die Nummer 2, die Fortsetzung eines Films. Der erste Medikus ist vor 13 Jahren ins Kino gekommen und war damals sehr, sehr erfolgreich. Regie, Philipp Stölze, muss man auch sagen, jemand, der aus einer Künstlerfamilie kommt, also der Vater war lange Zeit, also Christoph Stölze vom Deutschen Nationaltheater, Weimar Intendant, also und so weiter. Also ich will jetzt nicht die Familiengeschichte aufdröseln, um zu sagen, ich will nur sagen, wo er so herkommt, der Philipp Stölze. Weil er hat dann auch mit Musikclips angefangen, hat unter anderem für Rammstein Videoclips gedreht, als es noch sowas wie Musikfernsehen gab, gibt es ja nun auch nicht mehr im neuen Jahr. Und hat zum Beispiel für Madonna auch gedreht, American Pie. Also er kommt sehr vom Visuellen, will ich nochmal sagen. Und hat dann Filme gedreht, wir haben auch extra nochmal nachgeschaut, wie Nordwand, das war so ein Bergsteiger-Drama, und hat aber auch im Fernsehen die Winnetou-Neuverfilmung gemacht, die sehr gelobt waren damals. Zuletzt auch ein Musical von Udo Jürgens, Ich war noch niemals in New York,
ja, mit Moritz Bleibtreu. Und sieht furchtbar aus, habe ich auch nicht gesehen. Also Moritz Bleibtreu, der singt, muss man aber auch mal dazu sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine erste Wahl. Also man kann auch Gegenstrom besetzen, aber
das, ich versuche nur diesen Philipp Stölzel so ein bisschen für uns und für euch einzuordnen, dass das jemand ist, der, also man muss sich eigentlich nur merken, aus einer Künstlerfamilie kommt und der vom Visuellen herkommt. Und das sind vielleicht auch die Erwartungen, indem wir so ein bisschen in diesen Medikus-Film reingegangen sind. Wir können ja mal so aufdröseln, also eigentlich ist ja in der Geschichte jetzt eben fast schon alles erzählt worden, also der Medikus kehrt zurück, das merkt man übrigens auch, man hat das Gefühl wirklich wie Folge 2 einer Serie auch zu schauen, ja, weil es so mittendrin eigentlich anfängt, sie sind noch auf See in dem Fall,
ja, genau,
und erleiden Schiffbruch.
Ja, man muss das Ganze so sehen, die haben halt so eine Gruppe von Hakimis, nennen die sich, glaube ich, die kommen halt an England an und gleich dramatisch, und dann sind die auch in England und dann lernen sie Kelten kennen, und diese Kelten beschäftigen sich nicht nur mit der Physis, sondern auch mit der Psyche. Das ist das Neue und das ist das, was die ganze Zeit, das Herz hat eine Seele, was damit gemeint ist. Wir würden heute sagen, okay, wir machen eine Psychoanalyse, das ist die Neuerung, da auch zu gucken, dass natürlich, deswegen ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung, dass eine physische Heilung eigentlich nur stattfinden kann, wenn die Psyche auch geheilt wird.
Das kann man auch noch sagen. Ich glaube, ich habe den Roman, also der erste Film basiert auf den Roman von Noah Gordon, ja nie gelesen, aber ich glaube, das war so ein bisschen die faszinierende Grundidee, muss man zeitlich einzuordnen. Das Ganze spielt im 11. Jahrhundert, also genau, in einer Zeit, wo eben die Menschen da noch nicht so weit waren, auch medizinisch, wo man auch eher vom Aberglauben geprägt war und dachte, okay, einfach mal irgendwie die Hand auflegen und Wunderheiler und so weiter. Und da springt eigentlich der ursprüngliche Roman auch mit rein, wie das eigentlich ist, wenn jemand, es gab ja dann in allen Bereichen Aufklärer und Aufklärerinnen, wenn dann eben jemand sagt, ich möchte mich mal ganz konkret mit der Wissenschaft beschäftigen, der, ja, Medizin, und deswegen, was du eben gut eben beschrieben hast mit der Psychoanalyse, heute klingt das alles so selbstverständlich, das war es da was sicher. Das ist aber, glaube ich, noch so ein bisschen übrig von dieser ursprünglichen Idee des Autors Noah Gordon.
Das, ja, 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 sagen. Also das haben die auch, also der Ansatz ist auch gar nicht zu kritisieren, weil die Idee zu sagen, wir machen diese Weiterentwicklung und konzentrieren uns jetzt auf was anderes, ist ja eigentlich so per se eine gute Idee. Die Frage ist nur, wie setzt man das um?
Und das hast du mir schön den Ball zugespielt, weil ihr habt es ja schon rausgehört, ganz subtil haben wir schon zwischen den Zeilen so angedeutet, das ist jetzt nicht der neue Herr der Ringe-Film geworden.
Nichts wird jemals das neue Herr der Ringe sein.
Wird, genau, auch selbst die Hobbit-Filme kommen ja nicht an Herr der Ringe
nichts
ran.
Nichts kommt an Herr der Ringe.
Nichts kommt an Herr der Ringe ran. Und wir versuchen es eher aufzudröseln, um das schon vorwegzunehmen. Ich habe ja anfangs auch gesagt, wir beginnen mit Mittelmäßigkeit, warum dieser Film bestenfalls nur Mittelmaß, ja, geworden ist. Und da kann man eigentlich nur verwundert den Kopf schütteln. Und es fängt vielleicht, fang mal, weil ich ja Philipp Stölze so als den visuellen Menschen eingeführt habe. Ich wundere mich ein bisschen, und das muss er doch auch selber merken, dass die Bilder, die er uns da bringt, ich habe jetzt noch höflich gesagt, man könnte es ja noch als Hommage an Herr der Ringe und die Nachfolger sehen, aber es sind auch wirklich abgestandene, ja, Bilder, und man sieht inzwischen auch, dass da eben vieles auch computergeneriert ist.
Ganz
da
schlimm.
Erwartet man ehrlich gesagt mehr im Jahr 2026 in dem Fall.
Man erwartet da mehr. Ich habe gestern Hook geguckt und die Special Effects, weil da gibt es auch so total.
91,
also ich weiß jetzt nicht, ob es dann groß, also bei Steven Spielberg hat es ein bisschen mehr Künstlichkeit, gar keine Frage, aber das ist alles schon tausendmal gesehen worden. Und als du eben visuell gesagt hast, naja, aber dann war der Regisseur scheinbar nicht am Set, als geschnitten wurde, im Studio, weil wir können jetzt nochmal, Frank Riebe ist eigentlich ein etablierter, ja,
Kameramann von Lola Rent unter anderem,
ja, genau,
hat Babylon Berlin mitgefilmt, also Haus- und Hofkameramann.
Also er kann es theoretisch, aber hier zeigt das null, also nee, das Visuelle.
Ich war geschockt, dass Frank Riebe, vielleicht war es sein Zwilling, Bruder, wir wissen es nicht, aber das stimmt. Also es gibt überhaupt keine Handschrift, keine visuelle.
Nee, also es ist alles, und wir haben es auch so, es ist ja auch eine ZDF-Produktion, und das sieht man auch. Also du hast ja eben noch mal ein bisschen frecher sogar gesagt, so ein bisschen RTL, die Wanderhure mäßig inszeniert, und das geht nicht. Das geht nicht. Im Jahre 2026 sind wir ja jetzt, mir sowas dahin zu geben. Also dafür gehe ich nicht ins Kino. Das ist nicht das, was ich eigentlich erwarte, nämlich diese Sogwirkung zu haben, dieses wirklich ins Mittel Mittelalter einzutauchen. Das hat man einfach in zu vielen öffentlich-rechtlichen oder privaten Filmen und Serien einfach schon gesehen. Und das finde ich, ich muss auch ehrlich sagen, wirklich dafür, dass dann 12 Euro von einem verlangt werden, finde ich das wirklich auch frech. Also dafür ist nicht das Kino geschaffen, um mir so eine Beliebigkeit dahin zu werfen. Und da gibt es nicht nur, du hast Mittelmäßigkeit gesagt, hier gehe ich einen Schritt weiter, ich sage, das ist unterdurchschnittlich.
Ja, ich würde mich da sogar fast anschließen. Wir können ja zum Ende nochmal sagen, es ist ja nicht nur auf dem Visuellen, man würde ja noch sagen, okay, wenn die Geschichte einfach zündet, ja. Und offenkundig muss es ja so gewesen sein, ich habe ja schon erwähnt, der erste Film basiert auf dem Roman Der Medikus von Noah Gordon. Und der zweite Film, das ist ja in Ordnung, dass man sagt als Idee, wir können auch die Geschichte fortführen. Der erste erzählt ja im Grunde von einem, der auszog, nicht das Fürchten zu lernen, sondern Medizin zu lernen.
Ja.
Und jetzt kommt eben der auszog zurück in seine Heimat. Ist erstmal prinzipiell eine gute Idee. Was passiert mega eigentlich? Ne? Und man merkt aber, nee, dramaturgisch wirklich, wir haben das Wort, wir benutzen es jetzt immer auch schlampig, unkorrekt benutzt in dem Sinne. Und das ist, mich verwundert es auch nicht, das ist oft kein gutes Zeichen. Wir haben jetzt nochmal geschaut, wenn 5 Autoren und Autorinnen an diesem Buch beteiligt sind. Manchmal können da Meisterwerke wie Rain Man entstehen, da waren auch viele beteiligt, aber häufiger ist es so, dass dann nicht Fisch und nicht Fleisch rauskommt. Ja. Und ehrlich gesagt, was Figurenzeichnung angeht, was Dramaturgie angeht, was so, man beginnt irgendwie einen interessanten Handlungsstrang, da endet abrupt, viel zu schnell. Also das ist einfach nicht gut.
Nö, also hätte man dann doch vielleicht eine Serie draus machen müssen, denn gerade, ich finde, das ist eigentlich das, was auch ausmacht. Ich glaube, die Leute gehen nicht wegen dem Visuellen, sondern diese Faszination, erstmal Mittelalter zieht immer, gerade auch in Deutschland.
Stimmt,
zeig uns ein paar Barbaren und die Leute gehen ins Kino. Und zum anderen natürlich auch die Faszination. Ich meine, das war ja, das Buch ist ja fiktional. Also ich weiß nicht, ab wann, ich glaube im 15. Jahrhundert war erst Hygiene in Deutschland.
Kam sehr, sehr spät auf.
Ganz
sogar noch später.
Genau, und der Film spielt halt damit, dass die das schon hatten im ersten Teil. Aber an sich finde ich die Grundprämisse gar nicht schlecht. Oder hier schon zu sagen, nee, wir haben uns im Psyche des Menschen auch schon vorher, das ist ja gut gemacht, aber wenn ich dann keine Figuren habe, die das repräsentieren oder keine Figuren haben, die sich Konflikten ausgesetzt sehen, das ist zum Beispiel so, Rainer, du bist jetzt einer meiner Hakimis und ich bin hier dieser Rob Stark und Rob Cole. Und du sagst so, nee, ich bin dagegen. Und dann sag ich, und dann halte ich so einen sinnlosen Monolog, ja, aber wir machen das doch da und dafür und dann sind wir doch deswegen hier. Und ich dachte mir so, das ist kein Dialog.
Nee,
das ist diese Reihe.
Gesagte Kalendersprüche,
ja, genau.
Die scheinbar Dialog sein
und
sollen.
Die wirken im Trailer vielleicht noch halbwegs gar, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und da sitzt du als Vogel und ja, jetzt hat er seine 23 Sekunden Monolog und dann wartest du förmlich drauf, dass die vorbei, ja, Spirit, Motivation Speech, das kannst du vielleicht ein, zweimal im Film bringen. In dem Film gibt es, glaube ich, das 4-mal und ich meine, das ist nicht William Wallace
von Braveheart,
das sind Motivation Speech, aber das hier ist wirklich Schlude dahingeschmissen und ich möchte nochmal sagen, man muss nicht unbedingt. Ich würde nicht mal kritisieren, dass wenn wir das Drehbuch vor uns haben, dann gehen wir dahin, das ist der Böse, das ist die Böse, das ist der hat eine Entwicklung da. Das finde ich alles gar nicht schlecht, aber dann muss ich es auch dem Ganzen auch aufeinanderprallen lassen. Dann muss ich die Chance des Konfliktes auch nutzen. Und das nutzen die zu 0%. Und das liegt nicht an den Schauspielern, die an sich einen guten Job machen, sondern es liegt darum, was sie sagen und wie sie aufeinandertreffen. Und da gibt es zum Beispiel eine Figur, das kann man exemplarisch sagen. Die verrät quasi ihre Seite. Aber das mal ein bisschen auszukosten, diesen Verrat, nö, da lässt man dann einen kleinen Kampf noch hinter und dann stirbt die Person und wirklich wie so Häkchen. Ja, Konflikt aufgelöst. Und das, wir wollen nicht die Konflikte einfach auf. Wir wollen einen Konflikt gestellt bekommen und uns an den Konflikt auch reiben. Und das haben die einfach nicht verstanden. Und die haben nicht verstanden, dass die Sehgewohnheiten hier die ganze Zeit bestätigt wurden, dass es schon 1000-mal bessere Drehbücher in dem Fall gab, dass es Figurenreiben viel stärker funktionieren kann. Avatar hat das zum Beispiel im neuen Film richtig gut gemacht und da muss man einfach sagen, und du hast sie ja nicht gesehen, und da muss man einfach sagen, das verstehe ich nicht und deswegen ist das kein, ich würde sogar sagen, ein unterdurchschnittlicher Film, ich würde nicht die Empfehlung aussprechen, ins Kino zu gehen, das Ding kann man sich hier wirklich zu Hause auf ZDF, der wird ja wahrscheinlich in 3 Wochen auch in der Mediathek sein, kann man sich die 12 Euro sparen und andere Filme im Kino gucken, das ist wirklich gemein, das ist nicht respektvoll gegenüber dem Kinozuschauer oder der das zu Hause verlässt und der vielleicht sogar einen Film erwartet, der ihm Neuerungen bringt, denn der bringt gar nicht Neues. Das sind alles alte Kamellen und deswegen ist das ein
kein guter Film.
Damit ist alles gesagt zu Medicus 2, da wir ja immer auch alles transparent machen wollen. Das ist unsere Meinung. Faszinierend ist wiederum, wir freuen uns natürlich über gut besuchte Filme. Und faszinierend ist, wir waren ja in zwei verschiedenen Vorstellungen von Medicus 2, dass die Leute sich dafür interessieren. Es war jedenfalls volle Kinosäle. Ja. Er läuft ja auch im Cinestar in Erfurt. Das sei trotzdem gesagt, für Leute, die sagen, ich möchte ihn mir trotzdem anschauen, sollen sie es tun. Aber sollen auch vorgewarnt sein, dass sie bitte nicht so viel erwarten. Natürlich begrüßen wir es, wenn man einfach in einem vollen Kinosaal sitzt. Das hat wiederum am meisten sogar fast Spaß gemacht. Unabhängig vom Film, dass da so viele Leute drin waren, man nicht nur zu dritt oder so drin sitzt.
Ja.
Aber das ist auch alles, was man Positives zu Medicus 2 sagen kann. Wir nehmen jetzt nochmal ganz andere Musik, und zwar gehen wir mal so in die Zeit vor 30 Jahren zurück, zum Jahreswechsel 1995, 96, da lief ein Film im Kino, den viele von uns zumindest mochten, nämlich From Dusk Till Dawn, und daraus gibt es jetzt Musik.
A dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night.
Aus From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez, Drehbuch Robert Rodriguez und Quentin Tarantino.
Kein geringer.
Und die Hauptrolle damals, also auch Quentin Tarantino, auch Harvey Keitel, aber vor allen Dingen ein junger Fernsehstar namens George Clooney war seine erste richtig große Rolle. Und man kann schon mal sagen, ohne zu viel von der Handlung zu verraten, aber es lief im letzten Jahr ein Film, der jetzt auch in die Preissaison mit reinrutscht. Nächste Woche werden ja die Golden Globes verliehen und der heißt Sinners. Und dieser Film Sinners spielt in 30er Jahren, aber hat viele an From Dusk Till Dawn aus gewissen Gründen erinnert.
Ja, das ist halt das Tolle, dass quasi dieser Genre Clash und da ist eigentlich dies Jahr wirklich Blood and Sinners und das ist ja dies Jahr, wir sagen ja die ganze Zeit, Paul Thomas Anderson ist ja mit dem Oscar dran, der andere aus amerikanischer Sicht und das ist eine amerikanische Verleihung, ist Ryan Coogler, der jetzt auch dran ist und deswegen werden die zwei es auch so ein bisschen unter sich ausmachen, weil der war wahnsinnig erfolgreich in Amerika, Ludwig Göransson die Musik von Blood and Sinners gemacht, der wird mindestens eine Oscar-Nominierung kriegen, weil er nämlich Blues mit Orchester zusammengeführt hat. Es gibt
auch einen Song, den hatte ich bei uns das letzte Mal den auch mitgebracht.
Also der geht großartig. Eigentlich als bei allen ist Ludwig Göransson, dann wäre es schon sein dritter. Ne? Also der Mann ist wirklich absolut im Business und nächstes Jahr kommt ja noch so eine Indie-Produktion wie Odyssee von Nolan raus. Also
er ist inzwischen auch der
ist, aber der, man muss auch sagen,
Hauskomponist von Christopher Nolan.
Ja, und man muss aber auch sagen, Ludwig Göransson hat ja auch mit Childish Gambino zum Beispiel gearbeitet. Das ist so ein umtriebiger Typ und ich mit Mandalorian, die Musik macht er auch für nächstes Jahr.
Und der ist auch keine 40, er ist noch relativ jung. Ja, ne? Also,
der ist noch keine 40?
Ja, optisch erinnere ich ein bisschen an David Garrett, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Kompliment, aber ist so ein Typ, der ja so ein Schwede halt.
Der ist ein Schwede, ja. Ja.
Und sehr sympathisch, sympathischer
auch.
Mann.
Ganz furchtbar auch. Und ich meine, was könnte.
Also furchtbar sympathisch.
Ja, ja. Aber man muss wirklich sagen, so sind, ja. wenn du in der Community gerade sein möchtest, dann ist das, glaube ich, diese Nolan-Ecke, wo ja wirklich alle sich so ein bisschen dran reiben und auch alle wollen ja mitspielen bei Nolan. Und Ludwig Göransson ist eigentlich fest. Es ist absoluter Bestandteil dieser Kunstgruppe und deswegen sind wir so glücklich, dass es ihn gibt.
Bevor wir zu unserem nächsten Film kommen, wir enthüllen gleich das Geheimnis, da haben wir nämlich erstmal einen Ausschnitt und da nehmen wir euch alle mal mit und zwar könnt ihr alle, auch die Jüngeren, mal mitraten, welche Stimme wir gleich hören werden. Wir können mal so viel sagen, diese Stimme ist besonders begehrt, wenn einmal im Jahr der Comicpark in Erfurt stattfindet.
Da war die Schlange lang, ja.
Da war die Schlange besonders lang bei diesem Mann, das kann man schon mal sagen, weil eben die Figur, die er synchronisiert, sehr, sehr populär ist. Und jetzt hören wir erstmal einen Ausschnitt, mal sehen, ob ihr es erkennt.
Patrick?
SpongeBob? Ahoi!
Big up, SpongeBob, big up, hands okay.
Du willst ein Haudegen, du sein? Stoß in dieses Horn und alles wird frei. Damit beweise ich, dass ich ein großer Junge bin. Du befindest dich in Gegenwart des fliegenden Holländers, wenn du dir eine Hose anziehst.
Ja. Jetzt haben wir es eigentlich euch leicht gemacht. Das wird ja schon relativ früh gesagt. Das
wird ja gleich gesagt.
Ja, also es ist SpongeBob. Schwamm, Kopf.
SquarePants, genau.
Ja, also Sponge heißt ja Schwamm. Ja, deswegen, genau. Ich habe das früher aber nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich bin ja ein bisschen zu alt, um in diese SpongeBob-Generation zu fallen. Ich glaube, du bist die entscheidenden 7 Jahre jünger als ich.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Ja? Ich habe es auch erst im Studium kennengelernt, habe es leider nie als Kind sehen können, weil es ist wirklich absurd. Und ganz kurz, bevor wir gleich die Kritik zum vierten Kinofilm von SpongeBob machen.
Stimmt,
das ist
der vierte, ja.
Der dritte ist in Pandemie rausgekommen, deswegen haben den viele nicht gesehen, aber es ist an sich der vierte Kinofilm. Das Absurde, das wirklich komplett Absurde von SpongeBob ist unerreicht. Also das ist wirklich visuell auch alles. Man könnte jetzt natürlich das ein bisschen aufklamüsern. Nickelodeon hat ja eine bestimmte Stil auch gehabt, das Zeichnen. Aber das Besondere war, dass der auch mittendrin irgendwie so Sachen drin gehabt hat, die auch für Kinder wirklich gut waren. Also zum Beispiel, heute ist alles anders Tag, gab's mal, und so wurde Ironie erklärt. Und mir zum Beispiel in meinem Berufsfeld ist das auch mal begegnet, dass ein 6-Jähriger mir Ironie erklären konnte, weil er SpongeBob gesehen hat. Also natürlich will ich jetzt hier nicht irgendwie groß die Sozialkritik oder die interpretatorische Kulturebene aufmachen. Doch ganz auszuschließen ist es eben nicht. Das Besondere an SpongeBob, wer es nicht kennt, das ist ein Schwamm, er ist gelb, er lebt in einer Ananas und seine Nachbarn sind Thaddeus und Patrick. Patrick, also ich sag ja immer, ich wäre gerne Bruce Banner geworden im Comic-Bereich, aber es ist halt Patrick Star geworden. Und Patrick Star ist sein bester Freund und die zwei arbeiten zusammen, oder SpongeBob arbeitet in der Krossen Krabbe. Die Große Krabbe ist ein Restaurant, wo du Burger kriegst, einen Krabbenburger. Und auf jeden Fall kommt raus, dass er nicht so wirklich mutig ist. Und dann gibt es so ein Zertifikat, das man holen kann. Und es geht darum, das mit dem fliegenden Holländer zusammen zu machen. Und übrigens gesprochen und gespielt, wir sind von Mark Hamill. Und das ist so, dass die zusammen...
Also im Original.
Im Original,
also
genau.
Ich habe schon gesagt.
Verstehe. Und die gehen dann zusammen und er schließt sich quasi dem fliegenden Holländer an, weil sie was erreichen wollen. So viel zur Geschichte.
Das ist ja okay. Das reicht ja auch als Geschichte.
Reicht.
Ich muss mal fragen, als jemand, der gar nicht in diesem Kosmos drinsteckt, also ich habe jetzt mit Neugier, ich wusste das nicht mit der Ananas und sowas.
Der wohnt in der Ananas, tief unten im Meer. SpongeBob, Schwamm.
Toll. Ich glaube, alle, die Fans sind, auch von der Serie, von den anderen Kinofilmen, die musst du nicht erzählen, aber du kannst mal mir als Nicht-SpongeBobber erzählen, visuell, das ist ja animiert. Wie sieht das aus?
Also, der ist computeranimiert und ist großartig. Also es ist nicht mehr so gezeichnet, aber das sieht plastisch aus. Also das ist wirklich gut inszeniert und ich muss ehrlich gestehen, diese künstliche Welt kann ja bei Animationsfilmen wirklich ein Worldbuilding sein und das ist es. Das ist es sowas von und das liegt auch an der Inszenierung, nicht nur an den Bildern, sondern wie mit den Bildern auch umgegangen wird. Es hat natürlich immer so Einwürfe, also wie er sich mal im Kopf kratzt, das Gehirn kratzt, da geht er mit dem Finger durch die Nase und kratzt sich das Gehirn. Also das ist wirklich so übertrieben, aber nie, dass du es verlierst, sondern oder dass es zu schnell ist. Also ich muss sagen, Rick and Morty kann ich mir nicht angucken, weil mir das zu hektisch und zu schnell ist. SpongeBob hat so eine Zwischenwelt des Tempos und deswegen ist das auch absolut für Kinder zu empfehlen, weil es zum einen diese visuelle Absurdität hat. Also ich saß mit meinem Sohn da drin und wir lachten oft an Stellen, wo keiner gelacht hat, weil wir diese Absurdität wirklich so genießen und das hat immer so was absolut Anarchistisches, was vielleicht Pippi Langstrumpf früher hatte da das halt auch drin, diese pure Anarchie der Sehgewohnheiten und das hält dieser Film weiterhin aufrecht. Also Leute, die das damals deswegen geguckt haben oder auch wie ich erst im Studium kennengelernt haben, da muss man einfach ganz klar sagen, das Niveau wird wieder gehalten und Hillenburg hat das entwickelt, der ist ja gestorben vor einigen Jahren, aber im kreativen Geist gibt es noch genügend Leute, die das wirklich, wirklich weiterhin aufrechterhalten können und deswegen kann man sagen, das wurde auf jeden Fall rübergerettet, auch in den Film und hat keinerlei niveauvolles Absinken, was dieses Niveau der Serie bzw. der anderen Filme auch betrifft.
Und das ist ja mal erstmal ganz bemerkenswert. Das klingt ja nach ganz vielen Pluspunkten. Die Serie, ja. Wir haben es nochmal nachgeschaut, besteht inzwischen aus über 300 Folgen in den letzten 27 Jahren entstanden. Und bei Nickelodeon lief das natürlich rauf und runter.
Genau.
Und das klingt ja für mich so, und wir können ja gerne nochmal, du hast Mark Hamill schon gesagt, als Synchronsprecher, wir müssen, um das auch mal aufzulösen, unser Rätsel von vorhin, Santiago Ziesma ist so, die deutsche Stimme von SpongeBob.
Die macht viel
und
aus.
Und der war jetzt auch vergangenes Jahr wieder beim Comic Park und ist da sowas wie der Star gewesen.
Ja,
auch andere Synchronsprecherinnen eingeladen. Und bei ihm war die Schlange immer ganz lang und bei den anderen standen dann so drei Leute. Und also man merkt wirklich, was popkulturell SpongeBob auch den Kids und Jugendlichen bedeutet. Ich vermute, dass hier die deutsche Fassung auch wieder sehr gelungen war.
Von der Synchronisation? Ja, gar keine Frage. Also es wird ja auch damit gespielt. Bei SpongeBob gibt es immer eine Art Erzähler und gewisse Hinweise. Und das haben die auch ganz toll gemacht. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, dass bei SpongeBob natürlich oft mal das Gefühl hat, dass es so übertrieben ist und dass es dadurch auch an Verwirrung grenzen kann. Ich finde, als Empfehlung oder Hörerservice, den wir ja gerne immer haben, ich finde, man sollte öfter auch bei SpongeBob mal sagen, ich lasse mal das geschehen, was gesehen wird. Das können wir nämlich oftmals nicht, dass wir dann immer da sitzen, das muss ich jetzt bewerten, das muss ich anders machen. Und dann kann es auch in der Drucksituation, weil vieles visuell uns angeboten wird oder auch inszenatorisch von auch Sprache oder so, wie damit gespielt wird. 5 Minuten später zum Beispiel ist ja so ein Ding, das ist wirklich, das wird auch bei Instagram so verwendet, wenn man Zeit überbrücken will, das hat SpongeBob installiert. Und das ist so eine Sache, die, wenn man es noch nicht gesehen hat, kann das wirklich auch im ersten Moment ein bisschen überfordert wirken. Also die große Empfehlung ist wirklich, wenn man das mit den Kindern gucken geht, mal wirklich das auch mal so zuzulassen, auch mal etwas nicht unbedingt...
Also es nicht schlimm ist, wenn man nicht alles gleich versteht.
Und also, genau, sondern einfach zu sagen, nee, ich vertraue euch und lasse das geschehen, weil die Leute haben ein wundervolles Pace. Also ich war wirklich überrascht und wir saßen auch in dem Film und ich muss sagen, es saßen auch Jugendliche drin. Also wo die jetzt sagen, ich meine, in anderen Kinos liefen jetzt andere Filme, wo die sie hätten gucken können, aber die saßen da richtig und die haben sich richtig gefreut und das Kino kann, wenn wir alle mal so dieses Gedanken und Analysieren mal ablegen, gerade bei Animationsfilmen ist es ja in den letzten Jahren auch bei Flow oder Der wilde Roboter auch ein bisschen verkopfter geworden, was gut ist, SpongeBob braucht das nicht. SpongeBob holt dich ab, aber du bist in einem Worldbuilding drin. Und nur mal auch hier inszenatorisch, es gibt ja die Theorie, dass bei SpongeBob die sieben Todsünden als Figuren dargestellt werden. Also es steckt so viel drin, dass man da sich auch mal verlieren könnte. Aber das einfach nicht zuzulassen, sich wirklich dem Flow hinzugeben und das Tempo auch mal anzunehmen, weil das dann wirklich eine richtige Reise ist, die du mitnimmst. Wie so eine kleine Odyssee ist es auch. Und das ist so spannend. Und ich saß so wirklich drin und irgendwann hatten wir uns alle an die Absurdität so angepasst im Kino und das war dann ein wundervolles Erlebnis einfach, auch weil alle so, wir waren alle gerade gelb oder pink, wie es Patrick Star oder so, wir konnten das wirklich genießen und deswegen ist das für mich so eine kleine Perle auch, das meine ich so was die Besonderheit des Kinderfilms im Kino betrifft, es gibt keinen vergleichbaren Film oder keine vergleichbare Sehgewohnheit und das ist ein ganz, ganz großes Kompliment, sowas braucht das Kino mehr, nämlich diese Einzigartigkeit und SpongeBob hat die wieder bewiesen.
Das finde ich sehr schön, dass wir jetzt in der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2026 schon gleich beim zweiten Film mal sagen können, das ist ein gelungener Film,
ja.
SpongeBob, Piraten,
ja.
Ahoi, läuft im CineStar in Erfurt, kann man sich anschauen und wir haben es ja bei dir rausgehört, Vater und Sohn oder auch Mutter und Tochter oder Vater und fünf Kinder.
Oder Großvater und Enkel, gar keine Frage.
Also es scheint für mehrere Generationen zu funktionieren.
Neben uns saß eine Oma mit ihrem Enkel, die war auch ein bisschen überfordert, aber sie war dann drin und sie hat dann auch verstanden, okay, dahin geht es. Und das ist einfach eine Besonderheit und wir sehen doch wirklich, machen wir uns doch nichts vor, wir haben Heidi letztes Jahr besprochen. Es gibt so viel belanglose Animationskinderfilme, die keine Tiefe haben, die keine Plastizität haben, die keine Tiefe in den Figuren haben. Und bei SpongeBob ist das, ich will jetzt nicht zu tief sagen, aber bei SpongeBob ist das alles vorhanden.
Also deswegen Empfehlung und ja. Ich habe es mir schwer gemacht, aber der Trash-Song der Woche kommt aus dem SpongeBob-Film. Wahrscheinlich wird es jetzt gleich Protestanrufe geben, aber
hoffentlich.
Ich habe mich mal knapp dafür entschieden. Rollin', 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 rollin',
rollin'. Der Trash-Song der Woche.
Guten Abend, Sam. Mr. Drabin, Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein
das
Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
Springen husch, husch unter'n Tisch, erfüllt von Angst vor diesem Riesenfisch. Er hat ein Piercing und ein Heitertum. Also nehme ich allen Mut zusammen, denn ich bin ein unglaublich harter Schwamm. Ich trau mich und sag, ey du, sei mein Gast. Sehen unbeteiligt aus, dem großen Panoramafenster raus und schauen den Booten beim Vorbeifahren zu. Also nehme ich allen Mut zusammen, denn ich bin ein unglaublich harter Schwamm. Ich trau mich und sag, ey du, sei mein Gast. Schlag ein.
Oh,
viel einfacher, wenn du ein bisschen mithilfst.
Seht ihr keinen und hört, der ist mit Hut und Vollbart. Sag mal, kenn ich dich süß, du bist türkis. Na komm, ich trag dich rein ins Paradies. Hab keine Angst, denn ich jetzt nach dir greif, greif, greif.
Oh, komm schon!
Kleiner, komm mal, ich nehm dich auf den Arm. Und dann wirst du sehen, ich halt dich warm. Bleib locker, Mann, nicht so stark.
Hey, lass mich gehen!
Sei mein Gott! Weg mit dir!
Das wirst du mir büßen!
Musik aus SpongeBob Piraten Ahoi, sei mein Gast. Und ich glaube, alle Beteiligten hatten da viel Spaß. Auch der Sänger, der die Stimme von SpongeBob ist, Santiago Ziesmer, der regelmäßig zu Gast ist beim Comic Park in Erfurt, der auch dieses Jahr wieder stattfinden wird, hier auf der Erfurter EGA. Und eigentlich, Patrick, müssen wir uns mal vornehmen, den auch mal zu sprechen. Also, dass wir uns
das ist eigentlich bewundernswert, dass er noch nicht bei den Halunken war. Also, wie hat er das geschafft?
Das stimmt, ja. Also, wir haben immer andere Synchronsprecher gehabt. Wir hatten ja die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson Beispiel auch gehabt. Engelbert von Nordhausen. Aber Santiago Ziesmer ist auch mal fällig, auch wenn er wahrscheinlich auch schon andere Interviews gegeben hat, aber wir werden ganz speziell, wir werden es ein bisschen lokal runterbrechen. Wie gefällt ihm Erfurt?
Ich dachte, wir fragen ihn eher so nach der Tiefe von SpongeBob, aber er da was
sieht. Nee, du hast recht, das wäre auch natürlich spannender. Ne? Also vielleicht führen wir ihn mit ihm einfach ein Gespräch als SpongeBob, dass er die ganze Zeit in der Rolle bleiben muss.
Wäre spannend, ja.
Aber rechtlich vielleicht problematisch.
Problematisch,
ja. Gibt es dann vielleicht, ja. Von SpongeBob, also wir bleiben lustig, kann man sagen, aber anders lustig. Ja, also,
Es ist auch lustig.
Und ich kann mal sagen, erstmal zum Festhalten ist immer wichtig, ich war in diesem Jahr, das Jahr ist noch nicht so alt, noch nicht einmal im Kino. Und für dich ist immer wichtig, ich glaube, du weißt immer, welchen Film du als ersten Film gesehen hast im neuen Jahr.
Ja.
Was war das zum Beispiel im letzten Jahr, 2025?
Oh, jetzt hast du mich aber aufs Glatteis geführt, das weiß ich nicht mehr, aber ja.
Aber dieses Jahr weißt du, ich weiß es nicht, so lange her ist, dieses Jahr war es Therapie für Anfänger. Und zwar gleich am Neujahrstag. Für Wikinger, genau, weil es irgendwie für Anfänger, danke. Therapie für Wikinger von Anders Thomas Jensen.
Oh. Ja. Ich finde, man sollte auch diesen Namen ruhig mal, Anders Thomas Jensen. Und jedes, man sollte das implementieren, das ist erst sein sechster Film, hat schon in Dänemark 1000 Filme mit das Drehbuch geschrieben, aber es gibt 6 Filme, da hat er Regie geführt und Drehbuch geschrieben, also ein Auteur.
Und jetzt müssen wir auch mal die Filme nennen, das hast du schon gesagt.
Alle 6 bitte nennen.
Es ist unglaublich, was er.
Also,
er war zum Beispiel, ja.
Flickering Lights ist sein Debütfilm gewesen. Dann hat er dänische Delikatessen gemacht. Dann hat er Adams Äpfel gemacht. Dann hat er einer der absurdesten Filme, die ich hier gesehen habe, Man and Chicken. Dann hat er Helden der Wahrscheinlichkeit gemacht. Und jetzt sein 6. Film ist quasi Therapie für Wikinger.
Und um mal als Drehbuchautor ihn auch mal zu nennen, es gab also Western, habe ich leider nicht gesehen. Da war mit beteiligt für Salvation.
Oh, großartig. Auch mit Mads Mikkelsen. Oh. Auch hier der Mut, ein dänischer Western, der in Amerika spielt. Also das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Großartiger Film.
Er war mit beteiligt am 3. Dogma-Film Mifune.
Mifune, auch interessant, war nach Toshiro Mifune wurde das benannt. Auch wieder ein Film, der ganz viel über Traumata spricht. Und das ist ein großes Thema bei Anders Thomas Jensen. Deswegen musste ich eben so lachen, als du gesagt hast, jetzt kommen wir auch zu was Lustiges. Das ist lustig, aber das ist was anderes. Das ist nichts Vergleichbares gibt es mit Anders Thomas Jensen, der immer die tiefsten Traumata und die tiefsten Erfahrungen wirklich nicht nur anpackt, sondern sie wirklich schüttelt und sie knetet mit uns zusammen im Kino.
Deswegen immer wieder irgendwie was ganz Besonderes und damit wir so ein bisschen in seine Welt eintauchen, also beim neuen Film Therapie für Wikinger, fängt es damit an und deswegen gehen wir direkt in den Trailer über, dass ein Banküberfall gemacht wird und einer der Beteiligten das Geld versteckt und er muss fliehen oder muss dann auch ins Gefängnis und er hat einen Bruder, der ihm dabei so ein bisschen helfen muss und deswegen jetzt hier erstmal ein Ausschnitt aus Therapie für Wikinger.
Ich muss für eine Weile weghören. Nimm diesen Schlüssel hier, den sollst du runterschlucken und dann... Du solltest mich manchmal ausreden lassen, okay? In dem Schließfach ist eine Tasche. Diese Tasche holst du und vergräbst sie im Wald bei Mamas Haus.
Kann ich sie woanders vergraben?
Oh Gott, das habe ich vergessen. Er heißt jetzt John.
Warum willst du nicht mehr Manfred heißen?
Du kannst nicht nach so langer Zeit nach Hause kommen und glauben, dass alles so ist wie früher.
Ich bin John. John W. Lennon. Oh Mann, leck mich. Du hast nicht mehr die richtige Brille.
Auf die Brille wird im Augenblick gespart.
Hör auf damit, Manfred, und sag mir, wo die... Dissoziative
Identitätsstörung. Dissoziative Identitätsstörung.
Geht's ihm gut?
Das sind nur oberflächliche Schramm.
Aber dann kann ich ihn mitnehmen.
Wenn Sie mir einen 500er zustecken, dürfen Sie ihn gern mitnehmen.
Ich habe es jetzt hier mal so ein bisschen ausblenden lassen, weil das ein Film ist, wo man eigentlich gar nicht so viel verraten möchte, beziehungsweise das kann man ja sagen, eigentlich die Geschichte könnte man sogar bis zum Ende grob erzählen, ja. Nur dass die dann auf der Flucht sind und dass dann vieles auch in einem Waldstück, in einem Waldhaus spielt. Entscheidend ist ja hier die Art und Weise, wie mit dem Humor umgegangen wird, wie die Charaktere auch gezeichnet sind.
Und die werden gezeichnet. Also nun mal so, also wir haben, der geht 15 Jahre ins Gefängnis und kommt dann wieder raus und dann versucht er.
Edgar heißt er, gespielt genau. Von Nikolai Likas, also, um den auch mal zu nennen, weil der auch ein Schauspieler ist. Da erkennt man sofort das Gesicht.
War irre auch
bei Illuminati in Hollywood mal mit dabei, aber spielt ganz viel natürlich auch in Dänemark.
Ach, ganz viel. Also das ist wirklich, also viele kennen ja auch, ich kenne diese Buchreihe nicht, da haben wir auch schon Teile von.
Jussi Adler-Olsen,
hat also er diese, und so weiter. Genau, da hat er die Hauptrolle gespielt. Und er gehört zum Festen, das ist auch so toll. Anders Thomas Jensen arbeitet immer mit den gleichen Leuten zusammen und ich kriege schon Gänsehaut, weil das so, ich mag kreative Konglomerate, ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Und da gehört er dazu. Und ein anderer ist eben auch Mads Mikkelsen, der hier den geistig beeinträchtigten Bruder spielt. Und
Manfred, wir haben es eben schon gehört, aber er nennt sich dann John W. Lennon.
Es ist John.
Einer der Beatles, ja. Also und auch das wird dann.
Nee, das kann man ruhig erzählen. Ja, also das ist so, erzählen, wir haben ja eben hier schon den anderen, der gesagt, gib mir doch 500 Kronen. Das zeigt schon wieder so, also mit Medizin geht anders Thomas Jensen, wenn man vielleicht den Arzt aus Adamsäpfel kennt, sehr rüde um und hat auch nicht wirklich so Spaß an dieser Menschenkultur. Und das ist oder Schlag. Und das ist so, der sagt so, ey, um den da rauszuholen, dann stellen wir noch die Beatles zusammen. Ich habe mal geguckt, in Schweden gibt's einen, der denkt, er wäre John, wäre jemand anderes von Ringo und noch jemand. Aber ist egal, wer genau. Was ist. Und allein solche Ideen sind schon, da könnte ich schon so absurd und so toll, dass ich mir so denke, ja, wirklich, wir haben vorhin schon drüber geredet, das zu Ende zu denken, hier wird's wirklich weitergedacht und es wird korreliert und es wird kontrovers sich damit auseinandergesetzt und das ist so eine Riesenstärke und weil du eben Figuren gesagt.
Wir können übrigens wir merken es mit den Figuren, wir können eins nochmal vielleicht hinzufügen für die zuhören, neugierig auf den Film jetzt werden. Entscheidend ist, und das ist ganz spannend gemacht, erzählerisch auch, deswegen wird das ganze Tohuwabohu ja veranstaltet, dass eben Manfred/John W. Lennon soll sich erinnern, wo das Geld vergraben ist. Das ist die Frage, wie schaffen wir das? Wie bringen wir ihn wieder in seine Welt? Mhm. Wir müssen seine Welt so machen, dass er glaubt, er ist jetzt wirklich der Normale.
Genau.
Alle anderen müssen ein bisschen verrückt sein. Wir gehen quasi auf seine spinnernden Fantasien ein und stellen deswegen zum Beispiel die Beatles-Band zusammen in der Hoffnung, das hofft dann ein Kader-Bruder, dass er dann vielleicht auch mal sagt, ach übrigens, hier habe ich das Geld vergraben.
Naja, und man muss auch sagen, es korreliert allein da schon gehen, weil er sagt, das ist Quatsch, du bist Manfred. Und das alleine sorgt für so viele Lacher, wie denn Manfred beziehungsweise John reagiert und das gibt's nicht im Kino, das gibt's nur bei Anders Thomas Jensen und ich zitiere immer gerne ein Interview, das Mads Mikkelsen zu Man and Chicken geführt hat, wo wirklich die Moderatorin gefragt hat, also, das ist schon schräge Filme, die ihr in Dänemark macht und er sagte, nee, glauben Sie mir, Anders Thomas Jensen ist auch für Dänen schräg. Also das ist eine Sache, das stimmt, es ist, wir reden immer über die Einzigartigkeit von Regisseuren und dann höre ich auch mit meiner Laudatio auf. Und das ist er. Er legt den Finger immer er poolt in der Wunde. Er drückt sie nach unten. Aber gleichzeitig schafft er so eine, und das kannst du nicht lernen oder so, alle Figuren uns irgendwie zu zeigen, dass wir irgendwie auch ein bisschen Sympathie empfinden. Egal was. Es gibt eine Figur, das ist einer, der Geldeintreiber ist und der heißt, du musst es mir nochmal sagen, Der freundliche Fleming. Und das ist sein Name. Und das ist
aber einer, nicht ganz so freundlich ist.
Der ist furchtbar beängstigend. Richtig beängstigend. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt hier sitzen, du lachst auch nebenbei, müssen wir über diese Figur auch lachen. Und das ist etwas, was, ich kenne das eigentlich nur von Bong Joon-ho eigentlich, der so gut an das Thomas Jensen Dramatik, Traumatisierung, tiefste Themen wie Pädophilie, schwarze Pädagogik, wirklich Trauma, die erschaffen wurden an den Figuren uns trotzdem und ich, das zu sagen fällt einem schon schwer, es humoristisch uns zu präsentieren, dass so das berühmte Lachen im Hals stecken bleibt, aber man trotzdem Charme erzeugt, die Figuren dreidimensional macht und diese ganzen Figuren, wir könnten jetzt wahrscheinlich 5 Minuten über auch die Schwester, die von Sophie Grabol gespielt wird, die
Margaret ist so eine tolle Figur, die da wirklich neben den zwei Brüdern so rumschwebt wie in einem Orbit. Und das sind alles Sachen, das kannst du nicht lernen. Das Anders Thomas Jensen liebt jede seiner einzelnen Figuren. Ich stelle mir richtig vor, wie er zu Hause Bilder aufhängt und sie anbetet, so ungefähr. Weil in dem Film haben alle ihre Daseinsberechtigung. Alle werden ernst genommen, alle werden zu Ende gedacht, alle Konflikte werden ausgebadet und ohne Zurückhaltung. Das Drehbuch geht immer in die Vollen. Es gibt keine Zurückhaltung. Und das ist vielleicht so, um zu vergleichen, filmisch gesehen, wie Haneke, was die Realität
betrifft. Michael Haneke, der das Weiße Band gemacht hat, aber vor allen Dingen eben auch, was Brutalität angeht, Funny Games und
aber
so weiter.
Aber mit Sprache. Wie er mit Sprache Härte zeigt. Aber Haneke ist, bei Hammett fühlt man sich dreckig, fühlt man sich schuldig. Hier ist das was anderes. Hier sehen wir eine Welt, in denen das normal ist, dass wir uns damit vielleicht fast sogar schon eine Befreiung, weil wir beide reden jetzt nicht so oft über unsere Traumata, die wir wahrscheinlich haben. Jeder Mensch hat Traumata. Und Anders Thomas Jensen nimmt die einfach mit und zeigt sie in einer Welt, in denen sie okay sind, in dem wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist immer, wir reden immer über Eskapismus und Worldbuilding. Das ist dänisches Worldbuilding, in dem er wirklich alle spielen lässt und alle zusammen korrelieren lässt. Und das ist etwas, das schafft kein anderer so auf dem Bon Joon-ho würde ich noch mitgehen, aber sonst wenige Regisseure.
Und das kann ich nochmal sagen, also ein Hoch auf Anders Thomas Jensen, der eben nicht nur, wie wir es gerade festgehalten haben, ein sehr guter Regisseur ist, sondern vielleicht sogar noch ein besserer Drehbuchautor, weil er eben so viele Geschichten schreibt. Er ist ein großartiger Geschichtenerzähler und neben dieser Art, Dialoge uns eben zu geben, diese zu schreiben, die zu inszenieren, steckt in seinen Geschichten auch immer, und das ist das Schöne, es ist wirklich eine Geschichte im eigentlichen Sinne, immer eine Metapher. Und dieser Film, da verrät er nicht so viel, ich gehe jetzt nicht ins Detail, hat auch eine wunderbare Rahmenhandlung in Form eines Trickfilms, eines Scherenschnitts, Schattenspiele. Und da geht es eben genau darum. Also wenn es eine Metapher gibt, und die gilt vielleicht nicht nur für Therapie für Wikinger, sondern auch für andere Filme, dann, dass wir ein Herz für Andersdenkende, für verhaltensauffällige Menschen haben, sondern
die Außenseiter.
Nur für Außenseiter, weil sie sind ja nur Außenseiter, weil sie eben nicht im Strom der anderen mitschwimmen, weil sie irgendwie anders sind. Und das ist eine schöne Idee, dass man mal umgedreht denkt, was ist denn, wenn wir uns an die Außenseiter anpassen, an ihre Welt anpassen würden. Und das ist hier so ein bisschen auch durch diese Rahmengeschichte, wird es nochmal mitgegeben. Müssen nochmal nachschauen. Die Rahmengeschichte heißt Der letzte Wikinger im Film. Das haben wir noch verraten. Ob es die wirklich als
ich
Comic gibt, dann
so
würde ich
lachen.
Sofort mir diesen Comic auf jeden Fall besorgen.
Also das Geschichte. Muss es als Kinderbuch geben. Also das ist, oder als Erwachsenenbuch. Man kann das auch das, auch hier, das ist nicht klar einzuordnen. Ich musste gerade lachen, weil er heißt ja Anders auch mit Vornamen. Also das trifft es halt bei seinen Werken ganz gut. Ich würde gerne nochmal auf den Cast eingehen. Ich habe eben schon mal gesagt, dass der mit seinen Stammleuten zusammen, auch hier Mads Mikkelsen. Und auch hier, Mads Mikkelsen ist für mich einer der besten Schauspieler der Welt. Und hier sieht man
es. Er kann alles spielen, kann man sagen. Das macht einen guten Schauspieler
alles
aus.
Alles spielen. Er hat keine Eitelkeit, er hat keine Zurückhaltung. Er ist subtil in seinem Schauspiel, aber wieder das spielt. Und auch hier Nicolai Lee Cast, der ja auch zum Cast wirklich immer gehört, von Anders Thomas Jensen geführt. Also ich weiß gar nicht, bei welchen er nicht mitgespielt hat. Aber da muss man einfach ganz klar sagen, die wechseln auch mal die Rollen innerhalb dieses Universums von Anders Thomas Jensen. Und sie spielen das so wundervoll. Es ist nicht zu glauben, wie sie mit der Rolle verschmelzen, aber die Rolle ist halt auch grandios geschrieben. Also es ist, da muss einem doch als Schauspieler das Herz aufgehen. Und ich frage mich, wir haben es eben im Vorbericht auch so, das ist kein teurer, großer Film, das ist keiner, der jetzt irgendwie aus Amerika oder Australien CGI-Leute geholt hat. Und das sind alles dänische, schwedische, skandinavische Menschen, die hier zusammengearbeitet haben und kein großes Budget haben und trotzdem so ein befreites Weltkino einfach schaffen. Das ist für die große Leinwand, das ist ungesehen, also das sowas findet man nicht und sowas ist eine Verschwendung fürs Fernsehen oder für Leute, die das nebenbei gucken, weil jede einzelne Minute von diesen 116 Minuten ist einfach pure Kinomagie, die einfach das uns zeigen, was das Kino schon immer ausgemacht hat, die Andersartigkeit, das Besondere, das Einzigartige, und das ist einfach auch wieder dieser Film. Mit Helden der Wahrscheinlichkeit hatte ich Schwierigkeiten, Man in Chicken kann ich gar keine Bewertung geben, weil der so absurd ist, dass ich da, aber hier ist er wieder da, wo er hingehört, nämlich zu Adamsäpfel. Adamsäpfel wird für mich immer der Liebling sein, weil er Religion und Naturwissenschaft korrelieren lässt. Hier haben wir halt eher so das kleinere Drama, aber es ist immer übertragbar auf das große Drama des Weltgeschehens, und das ist einfach auch hier wieder gelungen. Deswegen 5 von 5 Sternen, 10 von 10 Punkten. Das ist jetzt schon für mich einer der Filme des Jahres. Ich saß drin und ich habe jede einzelne Sekunde genossen.
Also das kann man schon mal sagen, wenn wir dann zum Jahresende
hoffentlich
unsere
denke ich dran,
Liste machen, dann rutscht er vielleicht in die Top 6 dann mit rein. Man kann sagen, ich habe ihn ja gerade noch so im alten Jahr gesehen, Therapie für Wikinger. Für mich war es wirklich auch eine der besten Komödien. Die beste, nicht nur eine, es war die beste Komödie des Jahres 2025.
Oh, da ist was
dran. Das darf man sagen. Also, Kanu, das meine ich, du musst ja gar nicht erwähnen. Das ist ja eine Frechheit, überhaupt diesen Vergleich aufzumachen. Ja. Aber Stromberg könnte man ja nehmen, eine ganz andere Art von Humor. Aber eigentlich der Autor hier in dem Fall von Stromberg, Ralf Hussmann, kann ja eigentlich auch Humor, aber eben in den neuen Stromberg-Filmen ist ihm das nicht gelungen.
Ja, aber es fehlt ihm an Sympathie, an Nachvollziehbarkeit, von Greifbarkeit. Und das schaffen 95% der Regisseure schaffen das nicht in so einem Umfeld, vor allem wenn der Humor so bitterböse ist, und der ist es. Deswegen, ich weiß nicht, wo läuft denn, Reinhard? Sag's uns deswegen, endlich, damit die Leute jetzt ins Auto und Zug schreiben, genau, aufs Fahrrad.
Na gut, jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ein bisschen kalt, ein bisschen verschneit. Aber bis Weimar auf jeden Fall fahren, bis zum Lichthaus, da läuft der aktuell in der 19.30 Uhr Schiene Therapie für Wikinger. Absolute Empfehlung, wer mal wieder herzhaft lachen möchte. Man muss natürlich diese Art von Humor mögen, kann mir auch vorstellen, dass Leute weniger was damit anfangen, aber wer diesen derben Humor, wer britischen Humor zum Beispiel mag, schwarzen Humor, der hat hier nochmal so eine kleine Steigerung und wird auf jeden Fall
seine Kosten. Gut. Also ich finde, auch da steht er jetzt, also da gibt, es gibt keinen, der so vergleichbar ist.
Und wir stellen es nochmal vor, wir gehen nochmal in die Geschichte hinein, dass wir, wie gesagt, wird ja eine Beatles-Band zusammengestellt, das von Leuten, die glauben, sie sind die Beatles, und man erwartet dann bei den Proben einen Beatles-Song und dann kommt aber plötzlich was ganz anderes.
Stimmt.
What's wrong? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I.